SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramm, ich grüße Sie. Zu Besuch bei uns ist heute eine Frau, die hofft, dass es ihren Beruf bzw. die Arbeit, die sie aktuell macht, irgendwann nicht mehr geben muss. Julia Schäfermeier arbeitet für die private Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee und zwar als Communication Officer. Sie war noch kürzlich unterwegs im Mittelmeer mit dem Schiff Ocean Viking und hat dort Menschen gerettet, die übers Mittelmeer nach Europa fliehen wollten und dabei in Seenot geraten sind. Wie die Arbeit konkret aussieht, was Julia Schäfermeier erlebt auf dem Schiff mit den Menschen, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Frau Schäfermeier.
Hallo.
Frau Schäfermeier, wie würden Sie Ihre Arbeit beschreiben?
Also ich arbeite sowohl auf der Ocean Viking als auch an Land. Wenn ich an Land arbeite, das ist etwas einfacher zu erklären, dann mache ich eigentlich relativ klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Aber wenn ich an Bord arbeite, das ist deutlich schwieriger zu erklären, dann mache ich alles Mögliche, aber vor allem halte ich die Geschichten der Geretteten fest. Ich versuche, den Geretteten eine Stimme zu geben.
Wie das konkret aussieht an Bord und auch über diese Geschichten werden wir sprechen. Was würden Sie sagen, was macht diese Arbeit für Sie aus?
Für mich macht diese Arbeit tatsächlich die Begegnung mit den Menschen an Bord der Ocean Viking aus. Also die Menschen, die man ja in so widrigen Umständen trifft, wie man es sich nur vorstellen kann und die man dann über die nächsten Tage kennenlernt, ja, als Menschen wie Sie und ich und deren Geschichten festzuhalten, das ist wirklich das Besondere an dieser Arbeit.
SWR 2 Tandem bei uns zu Gast ist Julia Schäfermeier, sie ist Kommunikationsbeauftragte von SOS Mediterranee, eine private Organisation zur Rettung Schiffbrüchiger im Mittelmeer. Mit dem Schiff der Organisation der Ocean Viking war sie im Mittelmeer unterwegs. Frau Schäfermeier, wie muss man sich das vorstellen? Wie geht so eine Aktion los?
Also unsere Arbeit steht jetzt auch wie die vieler anderer ganz stark im Zeichen der Pandemie. Das heißt, los geht's erstmal mit einer Quarantäne in einem Hotel. Wir sind von Marseille aus gestartet. Das ist ein bisschen unsere Versorgungsbasis. Und das zieht sich dann auch ein bisschen durch den ganzen Einsatz, dieses Corona-Thema, weil wir natürlich auf einem Schiff von 69 Metern Länge begrenzte Möglichkeit haben, Social Distancing zu betreiben. Wir tun das so gut wir können, aber vor allem schützen wir uns durch Schutzbekleidung, durch ganz viel Desinfektion und das ist also ein Thema, das uns stark begleitet. Und dann starten wir nach der Quarantäne erstmal mit Trainings und Drills. Der Ernstfall will geprobt werden und dann müssen die Handgriffe sitzen, bevor wir im Rettungsgebiet eintreffen, in unserem Einsatzgebiet und womöglich auf Boote in Seenot treffen.
Wie ist dieses Einsatzgebiet festgelegt? Gibt es da gezielte Fahrten oder wie darf ich mir das vorstellen? Also wo bewegen Sie sich da geografisch?
Ja, also wir sind im zentralen Mittelmeer aktiv. Das heißt, ganz grob gesagt, zwischen der Küste Libyens und Italien bzw. Maltas. Das internationale Gewässer insgesamt überall auf der Welt sind in Such- und Rettungszonen eingeteilt. Und da, wo wir im Einsatz sind, bewegen wir uns meistens in der sogenannten libyschen Such- und Rettungsregion bzw. in der italienischen oder maltesischen Such- und Rettungsregion. Allerdings immer in internationalen Gewässern. Also das ist nicht gleichbedeutend mit Hoheitsgewässern, sondern man ist im internationalen Gewässer, aber es gibt eine Zuständigkeit für bestimmte Regionen. Das hat dann damit zu tun, wer theoretisch Seenotfälle koordinieren sollte in diesen Regionen.
Wie war das dann bei dieser letzten Mission? Wie lange hat es da gedauert, bis ein Boot mit Geflüchteten gesichtet wurde? Oder wie werden die gefunden? Gibt es so Funksprüche? Ist es Zufall? Oder ich glaube, es gibt ja auch sogar Organisationen, die mit Flugzeugen das Mittelmeer absuchen.
Genau, und es gibt unterschiedliche Wege, auf denen uns Notrufe erreichen können. Also es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir tatsächlich von der Brücke aus mit Ferngläsern Boote in Seenot sichten. Das ist bei diesem Einsatz auch passiert. Allerdings ist es begrenzt, wie weit man da tatsächlich sehen kann. Und ansonsten werden Notrufe an uns weitergeleitet, teils von staatlicher Stelle, wobei das die absolute Minderheit der Fälle betrifft, weil leider die Koordination von Rettungsaktionen gerade in diesem Teil des Mittelmeers total zu wünschen übrig lässt. Öfter kriegen wir Notrufe zum Beispiel von der zivilen Organisation Alarmphone weitergeleitet. Dort können sich Schiffbrüchige melden und Alarmphone leitet dann den Notruf an Schiffe in der Gegend weiter, die in der Lage sind zu helfen. Und wie Sie gesagt haben, es gibt auch Organisationen, die auch von der Zivilgesellschaft finanzierte und betriebene Überwachungsflugzeuge in der Region hat. Das war jetzt auch der Fall. Im Winter ist es so, die Gutwetterfenster, die es überhaupt Leuten erlauben, von der libyschen Küste abzulegen und zu fliehen, sind meistens sehr kurz. Das Wetter ist meistens ziemlich schlecht. Das heißt, was wir in den letzten Jahren eigentlich auch schon gesehen haben, und ist, dass wenn kurz das Wetter gut genug ist für solche Abfahrten auf diesen seeuntauglichen Booten, dann sehen wir auch nicht eins oder zwei, sondern dann sehen wir gleich eine ganze Handvoll von Booten, die diese schwierige Überfahrt probieren.
Was passiert dann? Wie werden die Menschen gerettet von diesen Booten? Wie kommen sie bei Ihnen auf die Ocean Viking?
Also, wenn uns ein Notruf erreicht, dann geht erstmal das große Rechnen los. Dann versuchen meine Kolleginnen und Kollegen auf der Brücke auszurechnen, wo ungefähr sich das Boot befinden könnte. Ich glaube, das Mittelmeer ist größer, als man sich das so vorstellt. Das kann also teilweise Stunden dauern. Wenn wir wissen, wo ungefähr ein Boot ist, dann kann das manchmal sein, dass wir 5 Stunden davon entfernt sind. Wenn das Boot in Seenotstand zum ersten Mal gesichtet wird, kommt der Funkspruch an das ganze Team an Bord: Ready for Rescue, Ready for Rescue. Dann machen sich alle Teams, das medizinische Team, das Rettungsteam, das Team, das für die Versorgung an Bord zuständig ist, bereit für die Rettung. Und meine Kollegen im Rettungsteam fahren mit kleineren Schnellbooten, die wir ins Wasser lassen. Das sind immer mindestens 2 Schnellboote, manchmal 3, zu dem Boot in Seenot. Wir fahren also nicht direkt mit der großen Ocean Viking neben das Boot in Seenot. Und das wird dann erstmal stabilisiert. Es wird Rettungswesten verteilt. Je nachdem, wie der Zustand von dem Boot ist, muss es manchmal eben auch sehr schnell gehen. Und dann werden zunächst Frauen und Kinder auf die Rettungsboote geholt, mit denen sie dann zur Ocean Viking, auf das Mutterschiff, wie man das so sagt, gebracht werden.
Okay, was passiert dann an Bord als erstes? Was ist da das Wichtigste?
Also das Wichtigste ist natürlich, dass akute medizinische Notfälle versorgt werden. Wir haben eine wirklich funktionstüchtige Klinik an Bord und geschultes medizinisches Personal. Wenn also jemand da in kritischem Zustand ist, hat das natürlich höchste Priorität. Ansonsten erreichen uns an Bord der Ocean Viking dann eben zuerst die Frauen und Kinder. Die haben auch eine gesonderte, ich sag mal, Unterbringung, einen Schutzraum an Bord. Und dann geht es darum, erstmal jeden zu registrieren, der an Bord kommt, Alter, Herkunft festzustellen und natürlich den Überblick zu behalten, wie viele Menschen haben wir an Bord. Trockene Kleidung zur Verfügung zu stellen. Oftmals kommen die Leute total durchnässt an Bord, total entkräftet, vielleicht dehydriert, vielleicht hypotroph, also unterkühlt. Da muss also erstmal so eine ganz basale Verpflegung sichergestellt werden. Und dann ist das, wenn alle körperlich halbwegs beieinander sind, gilt es erstmal, sich ein bisschen auszuruhen.
Wie bringen Sie die Menschen alle auch auf dem Boot unter?
Ja, das waren 4 Rettungsoperationen, auch in kürzester Zeit, also auf 2 aufeinanderfolgenden Tagen. Das heißt, es geht dann wirklich von 0 auf eben fast 400. Und unser Schiff ist ausgestattet mit einer Struktur von Containern auf dem offenen Deck. Die Container haben wir teilweise eben ausgebaut als so Schutzräume, in denen die Menschen Zuflucht vor allem den Elementen finden können. Wenn wir allerdings so viele Menschen an Bord haben wie jetzt im Januar, dann hat nicht jeder Platz, vor allem zum Schlafen, in diesen Schutzräumen. Und dann müssen Leute auch auf dem offenen Deck praktisch unter offenem Himmel schlafen. Wir haben dann solche Survival Bags heißen die, also wie so Plastik-Schlafsäcke und natürlich Decken und diese Survival Blankets, diese gold-silbernen Decken, die man auch von den Bildern, glaube ich, ganz gut kennt, von den Rettungsbooten, die eben dafür da sind, dass die Leute ihre Körpertemperatur halten können. Aber so bringen wir die Leute dann unter und das ist auch ein Faktor, der, wenn es darum geht, dass es ja manchmal auch dauern kann, bis wir einen sicheren Hafen erreichen, ganz wichtig ist zu bedenken. Also so ein Schiff ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, Menschen für eine lange Zeit an Bord zu halten. Also es ist wirklich eine Grundversorgung, die wir sicherstellen können und eben auch nicht ein Schlafplatz für jeden oder Vergleichbares.
Ja, über den Punkt Häfen zu finden, überhaupt über sozusagen Probleme bei der Migrationspolitik der Europäischen, da sprechen wir drüber mit Julia Schäfermeier. Sie arbeitet bei der Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee als Communication Officer, was das konkret bedeutet und wie Julia Schäfermeier zu dieser Arbeit, zu dieser Aufgabe gekommen ist, darüber sprechen wir gleich. Zu Ihnen kurz in Ihrem Lebenslauf steht: Ihrem Interesse an Menschenrechten und Migrationspolitik folgend studierte Julia zunächst Politikwissenschaften in Berlin und Rennes, in Frankreich, und internationale Beziehungen und Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Woher kam oder kommt Ihr Interesse an diesen Themenfeldern, Menschenrechte, Migrationspolitik?
Das ist immer eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass das jemals nicht da war. Also das ist tatsächlich ein Thema, das mich schon auch in der Schulzeit immer begleitet und fasziniert hat. Vielleicht ist es einfach das Thema des 21. Jahrhunderts oder vielleicht hat es damit zu tun, dass ich auch mit vielen Leuten aufgewachsen bin, die selber Fluchtgeschichten oder Migrationsgeschichten hatten. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin doch jemand, der irgendwie so viel Glück hatte und Leute, die fliehen müssen, sind oft irgendwie so schlecht repräsentiert. Da könnte ich doch was machen.
War bei Ihren Studien Berlin-Rennen in Frankfurt, war das schon die Idee im Hinterkopf, bei einer Organisation wie SOS Mediterranee zu arbeiten? Oder wie hat sich das entwickelt?
Also das Thema der Seenotrettung im Mittelmeer ist ja so seit 2015 ungefähr aktuell. Das heißt, ganz am Anfang meines Studiums, so ganz so jung bin ich ja auch nicht mehr, da war das noch nicht so ein Thema, da waren die Fluchtrouten noch andere. Aber das Thema Migration war immer präsent. Und dann, als diese Situation im Mittelmeer sich so zugespitzt hat, war das schon immer ein Traum. Ich dachte allerdings, dass eine Theoretikerin wie ich da eher keinen Platz auf so einem Rettungsschiff bekommen könnte.
Vor SOS Mediterranee hatten Sie noch andere Stationen gemacht oder ausprobiert? Internationale Entwicklungszusammenarbeit im Journalismus, bei der Republika, der großen Digitalkonferenz gearbeitet. Was war da die Idee oder was wollten Sie da versuchen?
In der internationalen Entwicklungspolitik, ich war bei der GIZ eine Zeit lang, das war eigentlich schon ein ganz ähnliches Thema und tatsächlich hat sich das bei der Republika auch durchgezogen. Es ging dann immer darum, Fairness in verschiedenen Kontexten, sowas wie soziale Gerechtigkeit irgendwie zu unterstützen und in den Zusammenhängen und gerade auch bei der Republika habe ich eben sowas wie politische Kommunikation gelernt. Und das ist ja auch das, was ich jetzt vor allem, wenn ich an Land arbeite, mache.
Sie sind jetzt seit Herbst 2019 Kommunikationsbeauftragte oder Communication Officer, wie ich mal gelesen habe, auch bei SOS Mediterranee. Was machen Sie da konkret? Was heißt das oder was sind da Ihre Aufgaben?
Ja, also ich habe immer so ein bisschen diese Unterscheidung für mich selber und dann auch, wenn ich es erkläre, zwischen wenn ich an Land arbeite und wenn ich auf dem Schiff arbeite. Wenn ich an Land arbeite, dann ist es ziemlich klassisch das, was man bei Organisationen, vor allem Nichtregierungsorganisationen, so in der Kommunikation macht. Pressemitteilungen schreiben, Presseanfragen bearbeiten, Medienarbeit, natürlich auch interne Kommunikation. Wenn ich auf dem Schiff bin, ist es, glaube ich, etwas ungewöhnlicher. Dann mache ich, also ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen dem Land und dem Schiff. Also ich mache ganz viel interne Kommunikation mit meinem Team an Land. Aber vor allem, wenn wir Gerettete an Bord haben, bin ich dafür zuständig, mit den Menschen, die ihre Geschichte teilen wollen, zu sprechen, diese Geschichten festzuhalten und den Geretteten dann so eine Stimme zu geben.
Mit denen, die sprechen wollen, sagen Sie, wie sehr wollen die Menschen erzählen? Wie erleben Sie das aus Ihrem früheren Leben oder über die Gründe der Flucht oder wie es ihnen ergangen ist?
Also das hat mich bei meinem ersten Einsatz total überrascht, weil das ein großes Bedenken von mir war, was ist, wenn niemand mit mir sprechen will oder niemand darüber sprechen will, was ihm oder ihr widerfahren ist. Da ist aber eine total große Bereitschaft da. Also es gibt viele Leute, die sich, glaube ich, sehr darüber im Klaren sind, dass es in Europa auch vielleicht einen Mangel an Informationen gibt darüber, was wirklich die Beweggründe sind von Leuten, die sich auf solche Fluchtwege begeben. Und da sind eigentlich sehr viele, die ein großes Bedürfnis haben, zu teilen, was ihnen widerfahren ist.
Das heißt also tatsächlich auch sozusagen zwei Seiten bei diesen Geschichten. Also zum einen geht es darum, diesen Menschen eine Stimme zu geben. Es geht aber auch auf der anderen Seite darum, diese Schicksale sichtbar zu machen hier bei uns.
Unbedingt. Also es gibt, glaube ich, ganz stark die Tendenz, wenn es um Migration geht, eben in Zahlen zu sprechen. Und manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass man dann sagt, also wir hatten diese Rettung mit so und so vielen Leuten und in diesem Monat hatten wir so und so viele Leute an Bord. Aber meine Aufgabe ist eigentlich, deutlich zu machen, dass hinter jeder einzelnen Person, die wir an Bord haben, eine individuelle Geschichte steckt. Ganz viele Dinge, die man von sich selber kennt, also die Unterschiede sind wirklich nicht so groß zu dem, was wir von uns oder unseren Freunden und Freundinnen kennen. Und da den Leuten, ja, ihre Geschichte wiederzugeben, Gesichter und Namen zu diesen Zahlen zu geben.
Auch weil solche Geschichten, einzelne Schicksale dann ja auch doch mehr sensibilisieren hier für die Situation von Geflüchteten.
Ja, und weil vieles, was wir so versuchen, pauschal zu begreifen, sich einfach nicht so pauschal erfassen lässt. Also,
gibt es eine Geschichte, die Sie besonders berührt hat?
Ja, viele Geschichten berühren mich sehr und nehme ich auch mit. Aber ich glaube, es sind oft gerade die Geschichten der Frauen an Bord, die vielleicht, weil ich mich besonders damit identifizieren kann, mir lange nachhängen und von denen ich mich an einige sehr gut erinnere. Also seien es Frauen, die vielleicht mit jungen Kindern an Bord sind und erzählen, dass sie vor Traditionen in ihren Heimatländern geflohen sind, die sie vielleicht selber durchlebt haben, aber ihren Kindern ersparen wollten. Die Möglichkeiten selber nicht hatten, die sie ihren Kindern gerne bieten wollen und die eben, das ist auch eine traurige Wahrheit, oft auf diesen Migrationsrouten ganz schlimme Dinge durchmachen.
Darüber sprechen wir gleich, über die Situation auch vor der Flucht. Was machen solche Geschichten mit Ihnen, wenn Sie die hören auf dem Boot?
Ich glaube, dass der Kontext, in dem ich diese Geschichten höre, dann oft beeinflusst, wie die Geschichte selber bei mir ankommt. Weil was ich ja sehe in den Situationen, in denen jemand sowas mit mir teilt, ist das Überleben. Und die Person, die vor mir sitzt und sich entscheidet, diese Geschichte zu teilen und zu erzählen und die irgendwo eine Perspektive für sich sieht und Pläne für sich und vielleicht, wenn es eine Mutter mit Kindern ist, für ihre Kinder hat. Ich sehe dann in erster Linie eine Willensstärke und einen Überlebenswillen, der mich jedes Mal auf neue eigentlich mit Ehrfurcht erfüllt.
Frau Schäfermeier, Sie haben erzählt, Sie kreuzen mit der Ocean Viking, dem Schiff zwischen Libyen, Sizilien und Malta. Ich glaube ja auch, weil Libyen das Haupttransitland ist für Menschen, die übers Mittelmeer nach Europa wollen. Was berichten Ihnen die Menschen von der Situation in Libyen, also wie das war, bevor Sie ins Boot gestiegen sind?
Ja, also aus Libyen berichten die Menschen wirklich die schrecklichsten Geschichten. Gerade für Frauen auf der Flucht ist es in Libyen, also es ist wirklich schwer zusammenzufassen und es wird immer wieder so als Hölle auf Erden bezeichnet von den Menschen auf der Ocean Viking. Es gibt also wirklich sowas wie eine Spirale aus Ausbeutung, gezwungener Arbeit. Die Menschen werden im Prinzip, wenn sie es erstmal nach Libyen geschafft haben, aus ihren Heimatländern, fast schon so ein bisschen weitergereicht an Erpresser, Ausbeuter, werden verkauft. Es gibt ganz viele willkürliche Inhaftierungen. Extrem viele Menschen an Bord der Ocean Viking erzählen uns, dass sie also in solchen offiziellen oder inoffiziellen Lagern in Libyen festsaßen. Dort werden ihre Familien erpresst. Sie währenddessen erfahren furchtbare Gewalt. Das sind Geschichten, die wir dann in der Klinik an Bord oft auch praktisch nachverfolgen können auf den Körpern der Geretteten. Also Leute haben Narben, Leute haben Verletzungen, die nie behandelt wurden. Ich glaube, das ist ganz schwer vorstellbar, was Menschen auf der Flucht oder in Migration in Libyen durchmachen.
Wie darf man sich das vorstellen in Libyen? Also wie kommen die Menschen dann auf Boote Richtung Europa? Also wer organisiert das? Wer bestimmt, ob oder auf welches Boot dann jemand kommt? Wie funktioniert das?
Da habe ich auch schon unterschiedliche Geschichten drüber gehört. Generell müssen die Leute natürlich zahlen für die Überfahrt. Also das sind Schlepperbanden, die das organisieren. Es gibt aber auch Leute, die da ganz wenig eigene Agentschaft hatten. Also ich habe schon von Frauen gehört, die eben in solchen Lagern festsaßen. Dann wurden die Familien erpresst. Und dann, als sie freigekauft wurden, haben sie sich mehr oder weniger am Strand wiedergefunden und teilweise mussten sie dann auch unter Androhung von Gewalt auf diese Boote steigen. Ich habe schon von Leuten gehört, die gesagt haben, ihnen wurde versprochen, dass sie auf sicheren Booten mit genug Platz irgendwie diese Überfahrt machen können und dass sie dann in dem Moment, als sie gesehen haben, auf was für Boote sie da eigentlich steigen wollen, das auch nicht wollten, aber dass es dann eben auch kein Zurück mehr gibt. Also dass sie da dann auch diese Agentschaft überhaupt nicht mehr haben oder die Freiheit umzudrehen.
Weil Sie das Stichwort Schlepperbanden angesprochen haben, da gibt es ja immer wieder Vorwürfe, auch gegen Organisationen wie SOS Mediterranee. Die Rettungsorganisationen würden Menschen erst zur Flucht bewegen oder eben sogar solche Schlepperbanden fördern. Wie reagieren Sie auf solche Kritik?
Ja, also die Abfahrten von Libyen belegen, dass tatsächlich die Präsenz von Nichtregierungsorganisationen da keinen Einfluss drauf hat. Also der entscheidende Faktor ist tatsächlich das Wetter für die Frage, ob Menschen von der libyschen Küste ablegen oder nicht. Der Vorwurf, dass zivile Seenotrettungsorganisationen irgendwie unter einer Decke stecken mit Schlepperbanden. Da würde ich mir immer wünschen, dass man alle mal mit an Bord nehmen könnte, der Ocean Viking, weil das ist so leicht zu entkräften. Also wir haben absolut keinen Kontakt mit Menschen, die irgendwie diese Überfahrten organisieren. Und ich glaube, die beste Bekämpfung für solche hochkriminellen und auch in gewisser Weise menschenverachtenden Tätigkeiten wäre, die Situation von Geflüchteten zu verbessern, sichere Fluchtwege zu schaffen und da einfach dieses Geschäft trocken zu legen von diesen Menschen, die die Leute so wissentlich in solche gefährlichen Situationen bringen.
Europa, die EU hat sich aus der Seenotrettung quasi komplett zurückgezogen. Es gab diese Operation Mare Nostrum, die ist 2014 ausgelaufen. Die EU unterstützt stattdessen die libysche Küstenwache, damit die Migration übers Mittelmeer steuert, also praktisch eigentlich vermutlich eher möglichst unterbindet. Wie werten Sie diese EU-Politik?
Diese EU-Politik führt zu wirklich schrecklichen Brüchen internationalen Rechts und Seerechts, also dass die libysche Küstenwache Menschen abfängt und zurück nach Libyen bringt, ist insofern nicht mit internationalem Recht vereinbar, als dass Libyen absolut kein sicherer Hafen ist. Da gibt es ganz klare Kriterien, was dafür erfüllt sein muss. Unter anderem, dass die körperliche Unversehrtheit der Menschen, die zurückgebracht werden, gewährleistet ist. Das ist in Libyen auf jeden Fall nicht der Fall. Das hören wir an Bord der Ocean Viking hundertfach, was den Menschen passiert. Wir hören auch immer wieder Leute, die sagen, sie wollen lieber ertrinken und lieber im Mittelmeer verschwinden, als länger in Libyen ausharren zu müssen. Das ist also eine Politik, die Menschenrechte und internationales Recht missachtet, das ist schmerzhaft, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, dass da dann vielleicht eine Politik verfolgt wird, die eben wirklich nicht das Überleben der Menschen und die Rechte aller Menschen vorne anstellt.
Ich habe mir es auf Ihrer Seite angesehen, bei SOS Mediterranee, eben auch nicht nur Geschichten, auch Zahlen. Da steht die Zahl der Menschen, die versucht, übers Meer nach Europa zu fliehen, die sinkt seit Jahren. Aber die Zahl der Menschen, die bei dem Versuch sterben, die steigt anteilsmäßig. Woher kommt das?
Ja, das kommt eben an dieser extremen Lücke, die die staatliche Seenotrettung, die jetzt nicht mehr aktiv ist, hinterlassen hat im zentralen Mittelmeer. Und das ist der Grund, Sie haben es ja ganz am Anfang gesagt, meinen Job sollte es eigentlich nicht geben. Seenotrettung ist eine staatliche Aufgabe. Und die Tatsache, dass die europäische Zivilgesellschaft diese Lücke füllt im zentralen Mittelmeer und das seit Jahren, ist eigentlich keine Lösung. Und wir können auch nicht erfüllen, was von staatlicher Seite gewährleistet werden müsste. Die EU hat bewiesen, dass es die Mittel gibt. Es ist der politische Wille, der fehlt. Die Toten im Mittelmeer könnten verhindert werden, wenn es ein nachhaltiges System zur Überwachung des Mittelmeers gäbe, zur Rettung Schiffbrüchiger und dann auch zur Anlandung in einem sicheren Hafen. Es wäre möglich, es ist kein Wunschtraum.
Julia Schäfermeier von SOS Mediterranee in SWR 2 Tandem. Ein Thema, Sie hatten schon angedeutet oder erzählt, dass Flucht besonders problematisch oft ist für Frauen und Mädchen, dass die Situation da noch deutlich gefährlicher ist. Ein Thema, was wir noch kurz ansprechen wollten, ist das Thema minderjährige, unbegleitete Kinder und Jugendliche auf der Flucht. Wie hoch ist da der Anteil an Geflüchteten oder Geretteten?
Ja, das schwankt auf der Ocean Viking immer ein bisschen, aber jetzt bei dem jüngsten Einsatz war tatsächlich fast ein Drittel der Geretteten an Bord unbegleitete Minderjährige.
Was unterscheidet die Fluchtgeschichten dieser jungen Flüchtenden von denen von Erwachsenen?
Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, auch wie bei den Erwachsenen, sind die Fluchtursachen sehr unterschiedlich. Wir hören sehr unterschiedliche Geschichten, aber es geht wirklich von Leuten, die vor Diktaturen fliehen und dann auch vielleicht Militärdienst, über junge Menschen, wo ein Elternteil oder beide Elternteile versterben und sie sind vielleicht das älteste von vielen Geschwistern, müssen die Familie ernähren, und bei Mädchen auch oft die Flucht vor Zwangsheirat oder anderen traditionellen Praktiken, denen sie entgehen wollen.
Was geht da in Ihnen vor, wenn Sie so jungen Menschen begegnen auf der Ocean Viking?
Also ich habe jetzt im Januar ganz ausführlich mit einem Jungen aus Kamerun und Nigeria gesprochen. Und während er mir so seine Lebensgeschichte erzählt hat, musste ich immer wieder rechnen. Der war erst 16 und der hatte schon so viel erlebt. Der war verschleppt worden, der war in Niger im Gefängnis, der war vor Boko Haram geflohen. Und dann habe ich immer in meinem Kopf irgendwie, wenn er dann erzählt hat, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, da wird einem heiß und kalt, wenn man denkt, der war da 12, der war da 13. Kaum vorstellbar, meine Nichte wird jetzt 13 und das ist immer so mein Vergleichswert. Das tut einem in der Seele weh, solche Geschichten zu hören.
Wie schauen Menschen wie dieser junge Mann oder andere, denen Sie begegnen, die Ihnen von diesen schlimmen Dingen berichtet haben, die Sie erlebt oder mit angesehen haben, wie schauen die in die Zukunft? Was berichten die über Wünsche oder Träume oder über ihre Sorgen für die Zukunft?
Pauschal gesagt würde ich extrem viel Hoffnung da tatsächlich sehen und auch ganz unterschiedliche Träume und Ideen. Also manchmal liegt das wirklich gar nicht so weit weg von dem, was wir uns alle wünschen. Also Bildung ist ein ganz großes Thema, gerade bei den ganz jungen Geretteten. Also da sind viele, die vielleicht noch nicht so viel Schulbildung genießen können und deren größter Wunsch das tatsächlich ist. Manchmal hört man auch total witzige Geschichten. Also da gab es einen, der ist mir total im Gedächtnis geblieben, der wollte unbedingt nach Finnland. Ich gedacht habe, Finnland, also die Sprache lernen, wie kommst du denn darauf? Und er hat gesagt, ja, er wollte also unbedingt Jura studieren und er stellt sich vor, in Finnland, da hat er wirklich die Ruhe, sich auf sein Jurastudium zu konzentrieren. Also ganz unterschiedliche Geschichten, aber gerade so bei den jungen Geretteten oft irgendwie ganz witzige und ganz kreative Geschichten, wo man bei den älteren Geretteten vielleicht eher hört, sie wollen eben in Sicherheit leben, irgendwie ihr Brot verdienen, aber vor allem den Frieden finden, wo bei den jungen Geretteten eben noch ganz tolle Ideen auch da sind. Hm.
Haben Sie später auch noch Kontakte zu Menschen, die Sie auf der Ocean Viking kennengelernt haben und erfahren Sie, wie es mit denen weitergegangen ist?
Teilweise. Also es gibt vor allem eine junge Frau, mit der ich in Kontakt geblieben bin seit meinem ersten Einsatz im Oktober 2019. Wie der Zufall so spielt, ist sie tatsächlich nach Deutschland geschickt worden, um ihren Asylantrag hier zu stellen. Teilweise stellen die Menschen dann nicht direkt in Italien ihren Asylantrag. Wir können natürlich nicht mit allen Kontakt halten. Ich muss den Job ja auch irgendwie weitermachen können. Aber teilweise hören wir dann schon mal von Leuten, wie es weitergeht.
Und der jungen Frau, geht's soweit gut?
Also das ist dann der nächste Schritt und auch das nächste Problem. Also es wird für die Leute dann oft nicht wirklich leicht, wenn sie in Europa an Land gehen. Erstmal kam natürlich Corona dazwischen. Also es war ziemlich schnell klar für den Fall dieser jungen Frau, dass sie nach Deutschland kommen sollte. Das hat dann aber ein Jahr gedauert aufgrund von Corona, bis das überhaupt möglich war. Und jetzt steckt sie noch in ihrem Asylverfahren. Also das zieht sich alles und das ist natürlich gerade bei jungen Menschen, wo man weiß, boah, was habe ich mit 22 gemacht oder mit 23? Ich war ja an der Uni und wenn man dann irgendwie mitbekommt, das sind eigentlich fast schon so verlorene Jahre. Das ist nicht leicht, aber die behalten auch da irgendwie ihre Hoffnung und den Ausblick auf das, was sie sich noch vorgenommen haben.
Auch für Sie stelle ich mir vor, also diese Beschäftigung mit all diesen Biografien, diesen Schicksalen, auch die Arbeit auf dem Schiff, glaube ich, vermutlich auch aufregende Einsätze, also körperlich, psychisch, auch sozial eine fordernde Aufgabe. Wie tanken Sie da auf? Wie erholen Sie sich?
Also der große Unterschied zwischen den Geretteten und der Crew ist ja, wenn ich nach Hause gehe, dann komme ich in so einen Komfort zurück und habe so viele Leute, die sich irgendwie um mich kümmern. Das setzt das Ganze schon so ein bisschen in Relation und in Perspektive. Wir haben auch von SOS Mediterranee, um es vielleicht mal so von der Organisationsseite zu betrachten, tatsächlich Zugriff auf ein Team von Psychologen und Psychologinnen. Also wir können da begleitet werden, können uns bei denen melden, die briefen auch den Einsatz, wie man das so nennt. Also werden da ganz gut begleitet. Und ich glaube, dass auch so die Diskrepanz zwischen, natürlich höre ich schwierige Geschichten an Bord, aber ich erfahre irgendwie auch so viel Resilienz und ich gehe dann manchmal fast schon gestärkt, glaube ich, aus diesen Einsätzen heraus, weil ich wirklich so inspirierende Menschen an Bord treffe und denke, ich muss das ja nicht durchmachen, ich höre das nur. Und die machen das durch und sind sowas von, ja, inspirierend und stark, da nehme ich ganz viel von mit.
Ocean Viking, Seenotrettung im Mittelmeer, das ist die Arbeit von Julia Schäfermeier. Sie begleitet als Kommunikationsbeauftragte die Mission der Organisation SOS Mediterranee. Rettungsmissionen zeichnet die Geschichten auf diesen Missionen von Geretteten auf. Darüber haben wir gesprochen in SWR 2 Tandem. Die Berichte, die Lydia Schäfermeier von den Erlebnissen der Menschen auf der Flucht aufgezeichnet hat und auch Informationen über die Arbeit von SOS Mediterranee finden Sie auf der Internetseite der Organisation sosmediterranee.de. Frau Schäfermeier, danke für Ihren Besuch, alles Gute für die Arbeit und ich weiß nicht, sagt man das so, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel?
Ja, das kann man so sagen. Vielen Dank. Dankeschön.
Ich danke für Ihr Interesse. Einen schönen Radioabend wünscht Martin Garmlich.